Seelsorge an Kindern. Wer als Mitarbeiter oder als Seelsorger in der Kinderarbeit steht, hat es ständig mit Problemen, mit Konflikten und Nöten der Kinder zu tun. Schwierigkeiten, Konflikte und Krisen gehören zum Leben eines Menschen und auch eines Kindes dazu. Eindeutig, auch bewusste Christen sind nicht davon verschont. Das Neue Testament macht deutlich, dass Kinder ausdrücklich von Jesus eingeladen werden. Jesus spricht Kindern das Reich Gottes zu. Jeder, der in das Himmelreich eintreten will, muss es annehmen, wie Kinder es tun. Ja, der Mensch, der niedrig ist, wie ein Kind, ist der Größte im Himmelreich. So jedenfalls sagt es die Bibel. Jesus geht sogar so weit, dass er seine Jünger korrigiert, die Kinder nicht ganz ernst nehmen, wie es ja häufig bei Erwachsenen geschieht. Er fordert seine Jünger auf, lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn gerade für Menschen wie sie steht die neue Welt Gottes offen. So heißt es im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Und an anderer Stelle wird er noch deutlicher. Wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Wörtlich heißt es in dem Zusammenhang, er stellte es in ihre Mitte. Jesus macht das Kind zum Mittelpunkt. Verstehen Sie, auf diesem Hintergrund ist Seelsorge an Kindern kein Kinderspiel, eine Beschäftigung, die man mit der linken Hand machen kann, sondern eine Aufgabe von höchster geistlicher Priorität. Kleine und große, wir haben es gesagt, haben Nöte. Sie können seelischer Natur, sie können erzieherischer, geistiger oder auch geistlicher Natur sein. Und nicht zuletzt können sich die Störungen in psychosomatischen Krankheiten ausdrücken. Wie geht der Seelsorger damit um? Worauf sollte er als Mitarbeiter achten? Welche konkreten Hilfen für den seelsorgerlichen Umgang gibt es? Erstens, Christus ist der eigentliche Seelsorger. Gerade jungen Mitarbeitern, die mit Kindern arbeiten, muss dieser Gesichtspunkt deutlich werden. Sie werden dann bewahrt vor Eitelkeit. Ich mache das schon. Es ist ja nur ein Kind. Sie werden bewahrt vor Angst. Ich weiß gar nicht, was ich genau mit ihnen reden soll. Ich werde bewahrt vor Überforderung. Ich komme unter enormen Leistungsdruck, wenn Eltern mir ein Kind anbefehlen, mit ihm zu reden. Nein, hier wird deutlich, Seelsorge geschieht im Namen Jesu, nicht in meinem Namen. Sie geschieht in seinem Auftrag, nicht in meiner Machtvollkommenheit. Christus hat das Monopol für die Sorge um die Menschen. Er macht sich Sorgen um uns. Und darum heißt es im Neuen Testament, alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Das ist eine unglaubliche Entlastung für jeden Seelsorger, der mit Kindern zu tun hat. Wir müssen das nicht machen. Wir tragen nicht die ganze Verantwortung für das Gelingen. Wir werfen unsere Unsicherheit, unsere Fragen, unsere Sorgen um das Kind auf ihn. Wir sind, streng genommen, sein Werkzeug. Das heißt, ich bin dann nicht sein Macher. Ich bin nicht der Konfliktlöser und der Patentbeantworter. Er ist der Meister. Wir sind seine Handlanger. Ich stelle mich ihm zur Verfügung mit allen meinen Schwächen, mit allen meinen Fehlern. Ich trete in seinem Namen auf und nicht in meinem. Und das ist die Folge. Ich bin dann ruhiger. Ich bin unverkrampfter. Ich bin gelassener. Ich bin gefasster. Herr, so kann ich beten. Du bist der Dritte in unserer Mitte. Ich stelle mich zur Verfügung. Amen. Ich komme aus einer Psychotherapie-Richtung, wo Alfred Adler den Satz gesagt hat, stelle deine Sache auf nichts. Ist Ihnen das deutlich? Nicht auf dein Können, nicht auf deine Überlegenheit, nicht auf deine gepriesene Autorität. Es geht nicht um dich, sondern es geht um den Seelsorgesuchenden. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Er ist der Seelsorger. Ich muss nichts beweisen. Ich muss überhaupt nichts bestätigen. Darum habe ich es auch nicht nötig, mich zu profilieren. Das war der erste Punkt. Ich meine, ein wichtiger, wenn wir es mit jungen Seelsorgern und Mitarbeitern, die mit Kindern zu tun haben, wenn wir uns das klar machen. Und nun der zweite Punkt. Ich versetze mich in das Kind hinein. Warum ist das so wichtig? Die Probleme des Kindes sind in der Regel nicht meine Probleme. Die Gefühle des Kindes sind in der Regel nicht meine Gefühle. Die Sicht des Kindes ist in der Regel nicht meine Sicht. Jeder fühlt anders. Das ist auch bei Erwachsenen so. Jeder lebt anders. Jeder denkt anders. Jeder glaubt anders. Jeder liebt anders. Und so weiter. Oder wir hören einen Text. 10 Auslegungen über denselben Text sind alle verschieden, weil jeder Ausleger mit seinen Dingen, mit seinen Gedanken daran geht. 10 Gebete über dasselbe Thema, sie sind mit Sicherheit alle verschieden. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Probleme und Hintergründe des Kindes ganz ernst nehmen. Nochmal, seine Gedanken sind wichtig, nicht meine. Seine Gefühle sind wichtig, nicht meine. Seine Probleme sind wichtig, nicht wie ich sie beurteile. Und darum, wie Alfred Adler das mal schon vor 10 Jahren gesagt hat, und das gilt auch für die Seelsorge an Kindern, ich versuche mit den Ohren des Kindes zu hören. Ich versuche mit den Augen des Kindes zu sehen. Ich versuche mit dem Herzen des Kindes zu fühlen. Hier wird deutlich, das erfordert Geduld, dem Kind zuzuhören. Es erfordert aber auch Geduld, warten zu können. Und nicht zuletzt erfordert es Geduld, Liebe zu üben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir das Kind nicht sofort überfordern, gleich einen Kommentar bereithalten, dass wir dagegen anargumentieren, auch nicht biblisch. Wir stehen sonst sofort in der Gefahr, zu widersprechen, zu korrigieren und die falschen Ansichten, die das Kind hat, nur zu verstärken. Viel wichtiger ist zu fragen, wie ist es denn zu diesen Überzeugungen oder Ansichten gekommen? Wie beurteilt es selbst seine Lage? Was glaubt es selbst, woher seine Probleme gekommen sind? Was ist seine Sicht der Dinge, wie es weitergehen soll? Wie mutlos ist es in dieser Lage oder wie mutlos ist es überhaupt? Wie zuversichtlich oder pessimistisch kann es glauben und leben? Ich möchte das so deutlich machen. Erst wenn wir dieses Bild über diese Hintergründe, über diese Ziele uns gemacht haben, können wir mit biblischen Lösungen kommen. Und nun der dritte Punkt. Wer Seelsorge an Kindern treiben will, muss die Kinder verstehen. Verhaltensweisen bei Kindern sollen nicht beschrieben, sondern verstanden werden. Wir heften oft Etiketten an die Verhaltensmuster von Kindern. Auch Eltern und Erzieher tun das. Werner ist faul. Annegret ist konzentrationsschwach. Richard stört den Kindergottesdienst. Unser Uli ist der Sündenbock der Familie. Angelika nässt ein. Ralf hat ständig Angstträume. Solche Eigenschaftswörter sagen nichts über die dahinterliegenden Gründe aus. Und sie sagen auch nichts über die verborgenen Ziele des störenden Kindes aus. Ich möchte, dass wir beide Dinge sehen, dass wir die Gründe sehen, und die auch ernst nehmen, aber dass wir gleichzeitig die Ziele, die verborgenen Ziele sehen. Die beschriebenen Symptome sind Anzeichen für unglückliches Fühlen und Denken. Das Kind fühlt sich nicht nur unglücklich, es denkt auch in unglücklichen Bahnen. Und dieses Unglücklichsein, das die Symptome produziert, müssen wir in der Seelsorge bearbeiten. Nochmal, dieses Unglücklichsein, das die Symptome produziert, das muss in der Seelsorge bearbeitet werden. Auch wenn die Symptome krankhafte Züge zeigen, ist die Krankheit Ausdruck von Unfriede und Unzufriedenheit. Die Persönlichkeit ist gestört und bringt ihre Störung durch Krankheiten zum Ausdruck. Bekämpfen wir nur die Symptome, auch mit Bibelsprüchen, decken wir das Problem zu. Bekämpfen wir die Symptome, wir verstärken in der Regel die dahinterliegenden Gründe und die Motive, also die geheimen Ziele. Bekämpfen wir die Symptome, betreiben wir Symptomkosmetik, aber keine Seelsorge. Nochmal, auch wenn wir mit Bibelsprüchen kommen, Seelsorge will den ganzen Menschen heil machen. Seelsorge hat das ganze Kind im Auge, seine Symptome und seine inneren Motive, seine Gedanken, seine Wünsche, seine Bedürfnisse. Wir verschlimmern seinen Zustand, wenn wir das nicht sehen. Wir bestrafen das Kind und helfen ihm nicht, wenn wir nur die Symptome bearbeiten. Ich will das mal in einem Bild deutlich machen. Symptombekämpfung ist Unkrautvernichtung. Und zwar Unkrautvernichtung durch Abrupfen der Blätter über der Erde. Verstehen Sie das? Die Wurzeln bleiben in der Erde und wachsen immer wieder nach. Und zwar mit doppelter Wucht schießen die Triebe ins Kraut. Wir rupfen oben die Blätter ab. Und das eigentliche Problem, die Wurzeln in der Erde, die finden wir nicht. Die sehen wir nicht. Ja, wir sehen sie nicht, weil sie unter der Erde sind. Und wir geben uns zufrieden, weil wir die Blätter abgerupft haben. Verstehen Sie? Viertens. Was wollen Kinder mit störendem Verhalten bezwecken? In Seelsorge und Beratung werden uns Kinder vorgestellt, die in der Familie, die in der Gruppe, die in der Gemeinde, die in der Schule auffallen, die dissozial reagieren, die stören oder schlimmstenfalls gestört sind. Was machen sie? Sie spielen den Clown, sie stören andere Kinder, sie zerschlagen Spielsachen anderer Spielgefährten, sie schlagen und beißen, sie reißen sich selbst die Haare aus, sie beißen ihre Arme oder Pullover kaputt und so weiter und so weiter. Unsere entscheidende Frage muss lauten, wozu tun Sie das? Was wollen Sie damit bezwecken? Was wollen Sie damit ausdrücken? Wen wollen Sie damit beeindrucken? Wen wollen Sie damit erpressen? Wozu benutzen Sie gerade diese Muster? Wer soll darauf böse reagieren? Wer soll geärgert werden? Wer soll provoziert werden? Wer soll bestraft werden? Hören Sie, aus der Fülle der Möglichkeiten habe ich nur eine Handvoll herausgestellt. Symptome dienen der Durchsetzung im Leben. Symptome dienen als Alibi. Symptome sind eine Ausrede. Symptome sind eine Entschuldigung. Symptome dienen dem Zweck, den anderen die Schuld zu geben. Symptome haben den Sinn, im Mittelpunkt zu stehen. Symptome sind ein Racheverhalten. Symptome wollen den anderen in die Knie zwingen. Auch wieder nur eine Handvoll Möglichkeiten, wozu Symptome irgendwelcher Art benutzt werden können. Allerdings muss auch deutlich gesagt werden, die Symptome sind unbewusste, unverstandene Schöpfungen des Menschen, um sich zu behaupten. Sie sind in der Hauptsache nicht verursacht, sie werden benutzt. Sie werden als Mittel zum Zweck eingesetzt. Auch bei geistlichen Kindern, auch bei uns geistlich erwachsenen Menschen Es ist überall das Gleiche. Und nun der fünfte Punkt. Geistliche Fehlreaktionen beim Kind sind in der Familie trainiert worden. Nochmal, ein wichtiger fünfter Punkt. Geistliche Fehlreaktionen beim Kind sind in der Familie trainiert worden. Wenn wir ein Problem beim Kind, eine Verhaltensauffälligkeit, eine geistliche Fehlhaltung richtig einschätzen wollen, müssen wir die Entstehungsgeschichte nachzeichnen. Oder eben genau fragen, was derjenige mit diesen Fehlreaktionen bezwecken will. Sehr oft werden in der Familie die Weichen gestellt. Oder sie wurden in der Familie gestellt. Zum Beispiel, Eltern ist es sehr wichtig, dass Kinder Werte ernst nehmen. Gewissenserziehung und Werteerziehung sind bei beiden Eltern oder bei einem Elternteil wesentlich. Diese Priorität verrät allerdings auch die Selbsteinschätzung der Eltern. Diese Gewichtung der Eltern drückt ihre Ziele aus. Diese Ziele sind nicht falsch. Sie können aber mit falschen Methoden überzogen werden. Und ganz leicht geschieht es dann, dass Kindern, ich will das wieder immer nur mit Beispielen deutlich machen, mit Gott gedroht wird. Dass Kindern der allwissende Gott als Detektiv und Schnüffler vorgelebt wird. Dass Kindern ein Gottesbild vermittelt wird, das angsteinflößend ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein sensibles Kind. Wie muss denn das reagieren? Wie wird das reagieren? Und wissen Sie immer, ob Sie ein sensibles oder ein nicht sensibles Kind vor Augen haben? Was könnten wir sagen? Wenn du an die Schokolade gehst, merkt sich das der liebe Gott. Und das ist Sünde. Merkst du das? Was du heimlich tust, das hat Gott auch gesehen. Oder wir müssen vor Gott für jedes böse Wort Rechenschaft ablegen. Und du hast heute schon so viele böse Worte gesagt. Oder wenn du die Spielsachen von der Inge kaputt machst, dann bin ich ganz traurig. Das bewusste oder unbewusste Ziel der Eltern ist es, den Kindern Schuldgefühle zu machen. Viele Eltern beherrschen diese Methode unbewusst meisterhaft. Es ist ein Interaktionsmuster, mit dem Kinder groß werden, das sie auch als kleine Christen im Alltag widerspiegeln. Kinder haben dieses Muster erlebt. Kinder haben dieses Muster erfahren. Sie haben das trainiert. Und die Folge? Sensible Kinder entwickeln ein überzüchtetes Gewissen. Und das ist schlimm. Sensible Kinder produzieren krankhafte Schuldgefühle. Und das finde ich schlimm. Sensible Kinder produzieren krankhafte Symptome. Und ich finde das schlimm. Die Folge ist, sensible Kinder praktizieren einen verkrampften Glauben. Und wer will das schon? Sensible Kinder leben geistliche Fehlhaltungen, die durch Beratung und Seelsorge behoben werden können. Und nun der sechste Gedanke. Seelsorge am Kind ist Seelsorge an der Familie. In der Grundsatzerklärung des Internationalen Bibellesebundes heißt es, Zitat, wir möchten unterstreichen, wie notwendig es ist, nicht allein die Kinder, sondern die Familie als Ganzes zu erreichen. Denn nach Gottes Plan obliegt die geistliche Erziehung der Kinder den Eltern. Und Gottes Heil gilt der ganzen Familie. Soweit dieses Zitat aus dem Internationalen Bibellesebund. In den letzten Jahren rückt die Familie immer mehr ins Blickfeld der therapeutischen, aber auch des seelsorgerlichen Bemühens. Probleme der Kinder sind Probleme der ganzen Familie. Schwierigkeiten des Kindes sind Schwierigkeiten der ganzen Familie. Störungen und Neurosen des Kindes sind Störungen der Familie. Professor Eberhard Richter, ein bekannter deutscher Psychoanalytiker, der vor Jahren den Bestseller schrieb, Patient, Familie, schreibt an einer Stelle: Am störenden Kind zeigt sich die Störung der Familie. Die Symptome des Kindes sind ein Hinweis für die Krankheit der Familie. Soweit. Das kranke Kind wird in der Familie krank gemacht. Die Familie ist ein Organismus, wo ein Glied mit allen anderen Gliedern verknüpft ist. Und darum gilt, auch geistliche Störungen des Kindes, das ja in die Beratung oder in der Seelsorge vorgestellt wird, sind überwiegend geistliche Störungen der Familie. Ganz bestimmte Glaubenselemente werden schief gelebt, sie werden schief weitergegeben, sie werden verzerrt den Kindern übermittelt. Und das Kind, wir haben es gesagt, wenn es sehr sensibel ist, reagiert mit schiefen, verzerrten, mit Angst übertriebenen Haltungen. Und nun der siebte Punkt. Was sind denn nun geistliche Störungen? Und wie können sie sich in der Familie oder im Kind äußern? Nochmal, siebtens, was sind geistliche Störungen? Und wie können sie sich in der Familie und im Kind äußern? Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe ein 8-jähriges Kind in der Beratung gehabt, das von der Schule an unsere Beratungsstelle verwiesen wurde. Der Junge war ältestes Kind und konnte in der Schule nicht zur Toilette gehen. Nur zu Hause benutzte er die Toilette. Sein Gewissen funktionierte wie eine Briefwaage. Er witterte Sünde längst bevor sie geschehen war. Nachts lag er sehr oft wach und grübelte, ob er wohl was Böses getan hätte, ob er was Böses gedacht hätte, merken Sie. Seine Haltung und sein Wesen waren von ganz tiefem, ernsten Lebensernst geprägt. Freude und Unbeschwertheit waren ihm fremd. Seine 3 Jahre jüngere Schwester war das Gegenteil von ihm, frech, burschikos, oberflächlich und eine Bettnässerin. Die Eltern, besonders die Mutter, litten unter der Tochter. Der Junge wurde selbstverständlich in die Auseinandersetzungen mit hineingezogen. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter war äußerst gespannt. Die Beziehung dagegen zum Sohn sehr gut. Der Vater war ein sehr angepasster Mann, stellte sich total und verbal auf die Seite der Frau, um sie nicht noch mehr zu beschweren, dann nahm er vordergründig gegen die Tochter Partei. Also mit der Frau gegen die Tochter Partei. Lobte den Sohn, zog sich aber ansonsten zurück, weil er auch geistlich der übrigen Familie nicht folgen konnte. Der Sohn verhielt sich überangepasst, übergewissenhaft. Dieser Sohn verhielt sich übersauber. Ich habe das eben gesagt mit der Toilette. Er konnte nicht auf die Toilette der Schule gehen. Die war ja schmutzig. Er brauchte eine absolut saubere Zuhause. Und er verstand das so lange aufzuhalten, dass er nur zu Hause gehen konnte. Der Vater war sehr oft weg, auch deshalb, weil er diese Atmosphäre in der Familie, diese überzüchtete geistliche Atmosphäre in der Familie nicht mochte. Er machte Überstunden und bildete sich laufend beruflich fort. Man möchte sagen, das Wort fort trifft die Situation am treffendsten. Die Mutter war ängstlich, ängstlich gläubig, betete 2-mal am Tag mit dem Jungen, wobei immer wieder auch die Bitte an Gott laut wurde, er möge doch die Tochter zu einem anständigen Menschen bekehren. In der Familie lebte noch der Vater der Frau, ein Witwer. Er war voll ins Familienleben integriert, auch ein übergewissenhafter und ängstlicher Mensch, der ständig Befürchtungen produzierte. Er sprach und beschäftigte sich sehr viel mit diesem achtjährigen Enkel. Er diskutierte mit ihm über Sünde, über Glauben und über Nachfolge Jesu. Der Großvater war so richtig stolz auf diesen Enkel, der so ernsthaft und so gläubig war, dieser kleine achtjährige Kerl. Ja, was spiegelt aber diese Familiensituation wider? Die übertriebene Sauberkeit des Jungen, die krankhafte Schmutzsucht, Schmutzfurcht des Jungen und die krankhafte Gewissenhaftigkeit. Ist das deutlich geworden? Symptome einer gestörten Familie. Der Junge produziert eine Neurose im Umfeld einer ungeistlichen Ängstlichkeit der Familie. Sündenangst und ungesunde Befürchtungen haben die Vitalität des Jungen gelähmt, haben seinen Bewegungsspielraum erheblich eingeengt. Und die Folgen sind: Der Junge steht überdurchschnittlich im Mittelpunkt des Interesses. Zweitens, die fünfjährige Schwester wird in dem Klima immer unanständiger, immer unsauberer, immer eifersüchtiger und rebellischer. Das ist ein Zusammenhang. Wir können diese Geschichte nur im Zusammenhang betreffen, berücksichtigen. Sie sind verknüpft miteinander. Drittens. Das Symptom des Jungen, um das sich viel zu stark Mutter und Großvater kümmerten, verhindert bei den Eltern, an ihren schwerwiegenden Eheproblemen zu arbeiten. Der Junge entlastet die Eltern und zieht eine besondere Last auf sich, damit die Eheprobleme der Eltern verhindert werden. Das können viele Menschen nicht begreifen. Viertens. Das Subsystem Mutter, Großvater, Enkel ist viel zu mächtig und bringt die Familie aus dem Gleichgewicht. Deutlich wird, und das wollte ich mit diesem Beispiel klarstellen, Seelsorge der Kinder ist Seelsorge an der ganzen Familie. Die geistliche Gesundung der Familie beinhaltet damit auch die geistliche Gesundung des Jungen. Erst wenn ich Mutter und Großvater und Vater und die Tochter im Zusammenhang auch mit berücksichtige, kann ich diesem Jungen wirklich helfen. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen, der siebte, der deutlich macht, was sind geistliche Störungen und wie können sie sich in der Familie und im Kind äußern. Viele haben Schwierigkeiten damit, diese Zusammenhänge zu sehen, die aber für die Seelsorge wichtig sind. Achtens, die vier Ziele störenden Verhaltens. Nochmal, die vier Ziele störenden Verhaltens. Sämtliche Verhaltensweisen eines Kindes geben uns in der Seelsorge die Richtung an, in die das Kind gehen will. Das Kind glaubt, nur auf diese Weise zum Zuge zu kommen. Das Kind ist überzeugt, nur auf diese Weise sich im Leben behaupten und durchsetzen zu können. Das Kind handelt so, als ob nur diese Methode, die es benutzt, zum Erfolg führt. Durch alle Verhaltensmuster schimmert die Motivation durch, nämlich die Bewegungsrichtung des Kindes, die geheime Absicht, das verborgene Ziel, der unverstandene Zweck. Und es gibt im Grunde nur vier Ziele, denen man sämtliche auffälligen Verhaltensmuster, auch die geistlichen, zuordnen kann. Schauen wir uns diese vier Ziele störenden Verhaltens genauer an. Erstens, Ziel Nummer 1, Aufmerksamkeit erregen. Kinder versuchen pausenlos in der Gruppe, in der Klasse, in der Familie, auf der Straße und in der Kindergottesdienstgruppe Aufmerksamkeit zu erregen. Sie spielen sich auf, sie ziehen eine Schau ab, sie geben an, sie erzählen unsinnige Dinge. Sie sind besonders still, sie sind besonders fleißig, sie sind besonders moralisch. Jedes Verhalten kann benutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, zu erzwingen. Ein Beispiel: Angst ist nicht eine Eigenschaft, in erster Linie jedenfalls, sondern ein Verhaltensmuster. Ein 6-jähriger Junge hat panische Angst. Er hat Angst vor allem Möglichen, vor Hunden, vor Katzen, vor Vögeln, vor Lärm, vor sehr starken und motorischen, also sehr lebhaften Kindern. Die Angst zeigt übertriebene, krankhafte Züge. Die Eltern sind gezwungen und müssen ihn überall hin begleiten. Er braucht also ständig einen Beistand. Sie beten abends und morgens mit ihm, dass der lebendige Gott da ist, dass er ihn beschützt und begleitet und dass er keine Angst zu haben braucht. Warum hilft dieses Gebet nicht richtig? Warum lässt die Angst des Jungen nicht nach? Antwort: Die Eltern haben das Ziel der Angst nicht verstanden. Denn was drückt der Junge mit seiner Angst aus? Der Junge hat noch 3 Geschwister, die nach seiner Meinung von den Eltern vorgezogen werden. Er hat Angstsymptome produziert und bekommt, was die Eltern ihm freiwillig nicht geben wollen: Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anteilnahme, Nähe, Gespräche, Mitleid und so weiter. Sie müssen ihn ja ständig begleiten. Der Junge entwickelt so viel Angst, dass er allein nirgendwo hingehen kann. Bei den 4 Kindern versteht er es meisterhaft, die Eltern für sich zu beanspruchen. Stimmen die Ziele aber, oder haben wir dieses Ziel oder diese Ziele genau erkannt, dann wird deutlich, dass Beten um Angstbefreiung so niemals zum Erfolg führen kann. Der Junge braucht ja, er benutzt ja die Angst, um Zuwendung zu erhalten. Bekommt er aber freiwillig Zuwendung von den Eltern, wird sich die Angst verlieren. Wenn die Eltern um Kraft beten, diese Zuwendung leisten zu können, das ist das einzig richtige Gebet. Wird das Gebet konkret, dann kann der Heilige Geist viel gezielter eingreifen, vor allen Dingen bei den Eltern, und der Junge ist glücklich und dankbar für dieses Gebet, weil es genau den Kern der Sache trifft. Ihm wird geholfen. Er fühlt sich verstanden. Seine Angst wird geringer. Er bekommt Zuwendung, die er dringend sucht und braucht. Das war Ziel Nummer 1. Und nun Fehlziel Nummer 2. Machtkampf, Überlegenheit. An dieser Stelle wird das Problem des Kindes schon viel härter und unangenehmer. Das Kind liegt mit seiner Umgebung, mit seinen Eltern, mit Vorgesetzten und anderen Menschen im Kampf. Der Fehler der Erwachsenen ist, dass sie sich auf diesen Machtkampf einlassen. Das Kind hat das Gefühl, Herr zu sein. Das Kind will auch herrschen. Es will das letzte Wort behalten. Es muss den Ton angeben. Es will die Oberhand behalten. Es ist selbstverständlich, dass sich viele Partner, Eltern, Erzieher und Vorgesetzte das nicht bieten lassen. Das Kind, das sich aber unbewusst dieses Ziel gesetzt hat, wird auf der ganzen Linie kämpfen. Es wird kämpfen, um zu siegen. Es benutzt den Machtkampf, um an der Spitze zu stehen. Schauen wir uns an, was Machtkämpfe beinhalten können. Immer Recht behalten wollen. Überall zu widersprechen, alles besser wissen wollen, im Spiel mit anderen Kindern unbedingt den Ton angeben müssen, andere Kinder ständig kritisieren müssen, alles, was andere machen, schlecht machen, sich auf Kosten der anderen durchsetzen oder auch ungehorsam sein. In ungezählten Problemen kann dieser Machtkampf zum Vorschein kommen. Und wir müssen als Seelsorger erkennen, was das Kind in seinem Verhalten und Fehlverhalten erreichen will. Ich sage nochmal, erst wenn wir diese geheimen Ziele erkannt haben, können wir wirklich Seelsorge betreiben und das Wort Gottes, das wir einsetzen, das gezielte Gebet wird hilfreich. Und nun das dritte Fehlziel. Fehlziel Nummer 3. Rache und Vergeltung. Wenn es dem Kind nicht gelungen ist, mit Aufmerksamkeit und Machtkampf seine Position zu festigen, versucht es mit Rache und Vergeltung seinen Weg zu sichern, sich durchzusetzen. Rache und Vergeltung sind ganz hinterlistige und gemeine Ziele. Rache und Vergeltung können beinhalten, die Eltern beispielsweise vor anderen Menschen schlecht zu machen, Vorgesetzte oder Erwachsene an der schwächsten Stelle zu treffen, hinterhältig ihnen etwas anzutun, Eltern und Erzieher bloßzustellen, Kameraden, Eltern oder andere Menschen zu belügen oder zu bestehlen, heimlich etwas zu hintertreiben. Diese Kinder benutzen Rache, um Schaden zuzufügen, statt Schaden zu verhindern. Das war auch wiederum nur ein ganz kleiner Strauß von Rache- und Vergeltungsmaßnahmen, die ein Kind unbewusst anwenden kann, um sich auf diese Weise durchzusetzen, um sich auf diese Weise zu behaupten. Es sind, das haben Sie gespürt, in der Regel ganz gemeine und hinterhältige Verhaltensweisen, zu denen das Kind sich gezwungen fühlt, das müssen wir sehen, weil es glaubt, auf positivere Weise mit den Erwachsenen nicht mehr zum Ziel zu kommen. Auch das möchte ich sagen, diese geheimen, unverstandenen Verhaltensweisen müssen nicht objektiv so sein. Das Kind kann der irrigen Meinung sein, aber es ist ja gehopst wie gesprungen. Das Kind glaubt, auf diese Weise sich durchsetzen zu müssen. Wenn wir das dem Kind einfach so billig ausreden wollen, werden wir niemals Erfolge, seelsorgerliche Erfolge bei dem Kind haben. Wir kommen mit ihm in den Machtkampf. Und es geht alles genauso weiter wie bisher. So können auch völlige Dummheit, Faulheit, Konzentrationsunfähigkeit, Hilflosigkeit benutzt werden, um die Erwachsenen zu strafen oder fertig zu machen. Und viele begreifen das nicht. Noch einmal, ich kann als Seelsorger einem Kind erst helfen, wenn ich diese verborgenen Ziele erkannt habe. Wenn ich nicht begriffen habe, warum mein Kind seine Eltern belügt, kann ich dem Kind nicht ernsthaft helfen. Das Ziel der Lüge muss erkannt werden. Lügt es aus Angst vor seinen Eltern? Lügt es, um sich wichtig zu tun? Lügt es, um in den Mittelpunkt zu kommen? Lügt es, um seine Eltern zu blamieren? Lügt es, um sich Vorteile zu verschaffen? Lügt es, weil es seinen Eltern die Wahrheit nicht anvertrauen kann? In dem Glauben beispielsweise, Vater und Mutter würden das seelisch und geistig nicht ertragen? Alle Lügen bleiben Lügen. Aber ich kann dem Kind nur helfen, wenn ich diese geheimen Ziele, und ich habe eine Reihe solcher Motive des Lügens genannt, erforscht habe. Dann kann ich entsprechend helfen und dem Kind geistlich begegnen. Stellen Sie sich bitte als Seelsorger einmal vor, ein Kind lügt, weil es kein Vertrauen zu den Eltern hat. Die Eltern bestrafen es aber durch Liebesentzug, durch Schläge oder Bloßstellung. Das mangelnde Vertrauen wird schlimmer. Die Wut des Kindes wird größer. Die Lügerei wird intensiver. Die Auseinandersetzung zwischen Kind und Eltern wird unangenehmer. Eine geistliche Hilfe nimmt das Kind von den Eltern überhaupt nicht an. Und warum nicht? Weil das Kind sich ja gar nicht verstanden fühlt. Und der Seelsorger hat er die eigentlichen Motive des Kindes nicht verstanden, stößt auch noch mit frommen Worten ganz bestimmt auf massiven Widerstand. Und wir wundern uns, dass die Seelsorge nicht gelingt an diesem Menschen, an diesem Kind. Und nun das vierte Ziel. Ziel Nummer 4, Rückzug, Selbstaufgabe. Das vierte Ziel des Kindes ist das gefährlichste. In der Regel sind Eltern allein nicht in der Lage, aus eigener Kraft dieses destruktive Ziel zu verändern. Nochmal, das Kind zieht sich zurück. Das ist sein Ziel auch. Es will sich auch zurückgehen. Es hat sich selbst aufgegeben. Hier kann man nur noch mit einem erfahrenen Seelsorger und einem Berater um Hilfe bitten und Hilfe leisten. Machen wir uns noch einmal klar, was beinhaltet das Ziel Rückzug und Selbstaufgabe? Das Kind gibt sich auf. Das Kind ist völlig passiv. Das Kind verhält sich total gleichgültig. Das Kind hat jeglichen Lebensmut verloren. Das Kind hat den Glauben an die Eltern und auch an eine gute Lösung, auch wenn es ein Christ ist, auch an Christus, verloren. Es hat sich aufgegeben. Das Kind zeigt ein fatales Desinteresse. Das Kind spricht auf nichts mehr an. Es ist resigniert. Es ist depressiv. Es ist verzweifelt, es ist hoffnungslos. Zuckerbrot und Peitsche sind oft zwei Mittel, die Eltern abwechselnd ausprobiert haben, und sie sind sinnlos. Ein Kind, das sich total aufgegeben hat, ein Kind, das sich total zurückgezogen hat, dieses Kind trotzt allen Bemühungen. Diesem Kind ist wirklich alles, und das meine ich wörtlich, egal. Drohungen, Erpressungen, Strafe, Liebesentzug, alle Gewalt- und Erziehungsmittel zeigen keine Wirkung. Und sehr oft haben die Eltern das Kind aufgegeben. Die Folge ist, das Kind gibt sich selbst auf. Wer nicht an sein Kind glaubt, wie soll denn das Kind an sich glauben? Was können Seelsorger tun? Das Allerwichtigste, an dieses Kind glauben, dass es nicht so weiterleben muss. Wer an das Kind glaubt, im Namen Jesu, ermutigt es. Wer an das Kind glaubt, fördert es. Wer an das Kind glaubt, stärkt sein Selbstbewusstsein. Wer an das Kind glaubt, begegnet ihm mit Vertrauen. Wer an das Kind glaubt, strahlt Hoffnung aus, Zuversicht. Er strahlt Lösungsmöglichkeiten aus. Das Kind wird mit allen Mitteln versuchen, den Seelsorger zu entmutigen. Darauf können Sie sich aber verlassen. Das Kind provoziert ja den Seelsorger geradezu, dass er es auch aufgibt. Das hat es ja immer wieder erlebt. Das Kind testet den Seelsorger, wie viel Vertrauen und Geduld es dem Kind entgegenbringen will. Die Versuchung, dass wir das Kind auch aufgeben, ist sehr groß. Und darum bleiben wirklich einige Kinder auf der Strecke, weil wir es aufgegeben haben. Hier können wir von Christus lernen, wie wir als Seelsorger dem Kind begegnen sollen. Er hatte Geduld. Die Agape, die personifizierte Liebe, die in Christus Gestalt angenommen hat, diese Liebe erduldet alles. Diese personifizierte Liebe in Christus hofft alles. Christus glaubt alles. Er gibt niemals jemandem auf. Er vertraut in jeder Lage. Diese Liebe, seine Liebe, die hört niemals auf. Nur eine solche mutmachende, hoffende und glaubende Liebe wird ein solch völlig entmutigtes Kind wieder aus der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit herausholen können. Nirgendwo braucht der Seelsorger mehr den Beistand des Heiligen Geistes. Nirgendwo braucht der Seelsorger stärker das Gebet, das ihm selbst Kraft gibt, Geduld gibt und Ermutigung verleiht. Das ist Seelsorge an Kindern im Namen Jesu.